Himmlischer Vater, segne die Predigt, segne unser Reden, Hören und Verstehen. Amen. Liebe Gemeinde, liebe Zuschauer zu Hause, der heutige Predigttext steht im Brief an die Kolosser im zweiten Kapitel. Und ich lese etwas mehr als den reinen Predigttext, der dort die Verse 12 bis 15 sind, damit der Zusammenhang deutlicher wird. Da heißt es, wie ihr nun angenommen habt den Herrn Jesus Christus, so lebt auch in ihm, verwurzelt und gegründet in ihm und fest im Glauben, wie ihr gelehrt worden seid und voller Dankbarkeit. Seht zu, dass euch niemand einfange durch die Philosophie und leeren Trug, die der Überlieferung der Menschen und den Elementen der Welt folgen und nicht Christus. Denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Und ihr seid erfüllt durch ihn, der das Haupt aller Mächte und Gewalten ist. In ihm seid ihr auch beschnitten worden, mit einer Beschneidung, die nicht mit Händen geschieht, durch Ablegen des sterblichen Leibes in der Beschneidung durch Christus. Mit ihm seid ihr begraben worden in der Taufe, mit ihm seid ihr auch auferweckt durch den Glauben aus der Kraft Gottes, der ihn auferweckt hat von den Toten. Und Gott hat euch mit ihm lebendig gemacht, die ihr tot wart in den Sünden und in der Unbeschnittenheit eures Fleisches. Und er hat uns vergeben alle Sünden. Er hat den Schuldbrief getilgt, der mit seinen Forderungen gegen uns war, und hat ihn aufgehoben und an das Kreuz geheftet. Er hat die Mächte und Gewalten ihrer Macht entkleidet und sie öffentlich zur Schau gestellt und über sie triumphiert in Christus. So lasst euch nun von niemandem ein schlechtes Gewissen machen, wegen Speise und Trank oder eines Feiertages oder Neumonds oder Sabbats. Das alles ist nur ein Schatten des Zukünftigen. Der Leib aber ist Christus eigen. Wenn ihr nun mit Christus den Elementen der Welt gestorben seid, was lasst ihr euch dann Satzungen auferlegen, als lebtet ihr noch in der Welt? Du sollst das nicht anfassen, du sollst das nicht kosten, du sollst das nicht anrühren, was doch alles verbraucht und vernichtet werden soll. Es sind menschliche Gebote und Lehren. Diese haben zwar einen Schein von Weisheit durch selbsterwählte Frömmigkeit und Demut und dadurch, dass sie den Leib nicht schonen. Sie sind aber nichts wert und befriedigen nur das Fleisch. Soweit die Worte der Heiligen Schrift. Der Herr segne unser Reden und Hören und sein Wort durch seinen Heiligen Geist. Amen. Liebe Gemeinde, liebe Zuschauer, wie manche unter Ihnen und euch wissen, bin ich beruflich als Richter tätig. Meine Kolleginnen und Kollegen und auch ich entscheiden unsere Fälle am Gericht nach den weltlichen Regeln. Wenn wir einen Fall zu beurteilen haben, dann wenden wir zunächst das vom Parlament erlassene Gesetz an. Und wenn dieses nicht eindeutig ist, dann legen wir es aus unter Berücksichtigung unserer Verfassung und des Rechts der Europäischen Union. Die Bibel ist für uns kein Maßstab. Nur wenn die in der Bibel enthaltenen Werte auch im weltlichen Gesetz Ausdruck finden, dann binden sie uns auch. Beispielsweise ist das biblische Verbot, du sollst nicht töten, auch in unseren Strafgesetzen entsprechend geregelt. Und es gilt die Pflicht des Staates, Leben zu schützen. Ungeborenes Leben und geborenes Leben. Und in diesen Fällen greift das, was in der Bibel steht, indirekt in die weltliche Verwaltung und in die Gerichte. In diesem Sinn unterscheidet der Verfasser des Kolosserbriefs ebenfalls zwischen göttlichen Regeln und weltlichen Regeln. Die weltlichen Regeln sind menschlichen Ursprungs und die religiösen Regeln führt er auf Gott zurück. Er schreibt dort, seht zu, dass euch niemand einfange durch die Philosophie und leeren Trug, die der Überlieferung der Menschen und den Elementen der Welt folgen und nicht Christus. Und wenn ihr nun mit Christus den Elementen der Welt gestorben seid, was lasst ihr euch dann durch Satzungen auferlegen, als lebtet ihr noch in der Welt? Du sollst das nicht anfassen, das nicht kosten, das nicht anrühren, was doch alles verbraucht und vernichtet werden soll. Es sind menschliche Gebote und Lehren. Die haben zwar einen Schein von Weisheit durch selbsterwählte Frömmigkeit und Demut und dadurch, dass sie den Leib nicht schonen. Sie sind aber nichts wert und befriedigen nur das Fleisch. Auf den ersten Blick klingt das so, als wollte der Brieftext dazu ermuntern, die weltlichen Regeln völlig beiseite zu lassen. Wenn ihr nun mit Christus den Elementen der Welt gestorben seid, was lasst ihr euch dann Satzungen auferlegen, als lebtet ihr noch in der Welt? Das scheint so anzudeuten, als würde uns die höhere Weisheit und Wahrheit Gottes von jedem Gehorsam gegenüber menschlichen Regeln entbinden. Und wenn wir Christen uns auf Gott berufen könnten, um weltliche Regeln außer Kraft zu setzen, dann können das andere Menschen auch. Die brauchen nicht einmal gläubig sein. Sie können sagen, es sind die Werte des Humanismus, irgendeiner Philosophie oder des Sozialismus oder was auch immer. Sie könnten sich auf alles Mögliche berufen, um zu sagen, für mich gelten die Regeln nicht. Allerdings hat Christus schon zum Thema Steuerpflicht damals ganz eindeutig zur Münze aus dem Römischen Reich gesagt, wessen Gesicht ist hier drauf, wessen Profil, es ist das Profil des Kaisers. Gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist. Will der Kolosserbrief nun die menschlichen Regeln außer Kraft setzen oder nicht? Ich will das an einem ganz aktuellen Beispiel deutlich machen. Ich denke da an jene sogenannten Spaziergänger, die durch die Straßen der Stadt gehen und angeben, für ihre Freiheit von den Corona-bedingten Einschränkungen auf die Straße zu gehen, die sich aber andererseits nicht an die Schutzmaßnahmen halten, wie Mindestabstände und Maskenpflicht. Die wähnen sich auch im Besitz einer höheren Wahrheit, berufen sich auf angebliche Erkenntnisse aus Informationsquellen, die nur sie hätten, und deswegen stellen sie alle Schutzregeln in Frage und bestreiten das Recht des Staates, solche Regeln aufzustellen. Ihre Überzeugung und ihre wechselseitige Bestätigung untereinander hat schon fast quasi religiöse Züge. Aber haben sie auch recht? Fangen wir mal mit dem Einfachsten an. Erstens, die sogenannten Spaziergänger können jedenfalls nicht behaupten, für meine Freiheit auf die Straße zu gehen. Dazu brauche ich sie nicht. Wenn ich das für nötig halte, dann mache ich das selbst. Aber nur, wenn ich mich zu Unrecht in meiner Freiheit eingeschränkt fühle. Aber das ist gerade nicht der Fall. Diese weißen Dinger hier sind lästig. Die Masken sind unangenehm. Mir als Brillenträger doppelt, weil ständig die Brille beschlägt. Aber ich trage sie freiwillig, obwohl die Maskenpflicht weggefallen ist. Ich trage sie auch, wenn ich in ein Geschäft gehe, weil ich den Sinn hinter der Pflicht einsehe. Es schützt ja nicht nur in erster Linie mich, sondern meine Nächsten, Menschen, mit denen ich zu tun habe und zu denen ich vielleicht nicht einen nötigen Mindestabstand anhalten kann. Und ich schütze sie auch vor einer Ansteckung durch mich. Ich bin dreimal geimpft, trotzdem könnte ich sie vielleicht anstecken. Sicher ist sicher. Und ich schütze sie darüber hinaus davor, Angst zu haben vor einer Ansteckung durch mich, weil sie sehen, ich nehme es ernst und auch ihre Angst ernst. Und deswegen trage ich die Maske. Es geht mir nicht um mich, es geht mir um den anderen. Das ist der entscheidende Punkt. Und wenn ich den Sinn einer weltlichen Regel auch einsehe, dann halte ich mich freiwillig daran. Es dient meinem und anderer Menschen Schutz. Das zweite Argument ist, natürlich können menschliche Regeln falsch sein. Natürlich können auch menschliche Regeln irgendwo von einem Irrtum behaftet sein. Wir sind Menschen und wir können irren. Gerade in der Corona-Pandemie war so lange so viel so unklar wie selten zuvor. Weder die Fachleute noch die Verantwortlichen hatten den vollen Durchblick. So etwas hatte es noch nie gegeben. Und sie tasteten sich langsam voran, Schritt für Schritt, fast wie bei einem Waldspaziergang, wenn auch noch Nebel ist. Ständig ein Hindernis und man weiß nicht, wo ist der Weg. Und aus Vorsicht wurde unser Alltagsleben erstmal begrenzt und dann langsam wieder geöffnet. Ich möchte nicht anstelle derjenigen gewesen sein, die das zu entscheiden hatten. Gerade bei so viel Unsicherheit. Und wenn sich heute Spaziergänger immer noch im Besitz einer höheren Wahrheit glauben, dann ist das wirklich nur Glaubenssache. Von sicherem Wissen sind und waren sie genauso weit entfernt. Und drittens, wer bei uns meint, in der Demonstrationsfreiheit durch das Maskentragen beeinträchtigt zu sein, der sollte mal überlegen, wozu er alles bei uns auf die Straße gehen kann. In anderen Ländern wäre das nicht möglich. Ob in China oder Russland, der erste Schritt auf die Straße ist der erste Schritt ins Gefängnis. Und bei uns steht die Polizei nebenbei und lässt sie gewähren. So viel zum Thema Freiheit bei uns. Letztlich verlangen die staatlichen Gesetze und die weltlichen Regeln eigentlich nur Rücksicht untereinander. Und das ist der Kern unserer menschlichen Rechtsordnung. Es geht nicht darum, etwas Höheres an Moral durchzusetzen, sondern es geht darum, das Zusammenleben der Menschen untereinander zu regeln und von denen, die es vielleicht nicht freiwillig tun, etwas Rücksicht einzufordern gegenüber allen anderen. Das ist manchmal wohl etwas viel verlangt. Aber genau die Rücksicht ist es ja, um deren Willen es solche menschlichen Regeln gibt. Es soll den Schwächeren vor dem Stärkeren und den Ängstlichen vor dem Risikofreudigen schützen. Klar, jeder von uns könnte da draußen mit dem Auto schneller fahren als 50 km/h auf der Friedberger Straße, bis es uns vielleicht in irgendeiner Kreuzung oder einer Kurve aus der Strecke trägt. Aber auf dem Weg dahin würden wir andere Menschen gefährden, verletzen, vielleicht sogar töten. Natürlich hätte ich die Freiheit, im Straßenverkehr zu fahren, aber eben nicht so, wie ich lustig bin. Ich muss Rücksicht auf andere nehmen, damit alle sicher ans Ziel kommen. Und die Moral dahinter, weltlicher Regeln, ist klar. Wenn es allen gut geht, dann geht es auch jedem Einzelnen besser. Mehr Moral kann das menschliche Gesetz nicht vertreten. Es geht um Freiheit und Sicherheit des Einzelnen, nicht das Wohl aller. Nicht um höhere Wahrheiten oder tiefere Erkenntnisse. Und genau das ist der Punkt, den der Kolosserbrief anspricht. Er sagt, wir haben menschliche Regeln und wenn die mit höheren Wahrheiten verbunden werden, dann sind sie oftmals auf dem falschen Weg. Die höhere Wahrheit spricht der Kolosserbrief den göttlichen Regeln zu. Und so sehen wir das auch im Alten Testament. Das, was auf die 10 Gebote zurückgeführt wurde, die Lebensregeln, die sich dann auch für das jüdische Volk dort entwickelten, aus den 10 Geboten heraus in den ersten Büchern Mose, da gingen religiöse Gebote und alltägliche Gebote und Verbote Hand in Hand. Die weltliche Ordnung folgte der göttlichen Ordnung. Speisevorschriften, koscheres Essen, Sabbatheiligen und so weiter. Das wurde religiös begründet und im Alltag durchgesetzt. Und diesen Anspruch, den hat jede Theokratie heute. Theokratie, also eine Gesellschaftsform, in der die göttlichen Regeln gelten sollen. Das beansprucht sogar das Regime der Mullahs im Iran. Dort wird der Alltag der Menschen geregelt, immerzu unter Berufung auf höhere Wahrheiten, auf göttliche Weisheit und auf religiöse Regeln. Da kommt es dann aber nicht darauf an, ob die Regel sinnvoll ist oder nicht. Allein, dass sie sich angeblich mit Gottes Wille rechtfertigen lässt, lässt die Regel gültig sein. Und das setzt unser Predigttext kritisch wieder an. Denn es heißt dort, so lasst euch von niemandem ein schlechtes Gewissen machen, wegen Speise und Trank oder eines Feiertages, Neumondes oder Sabbats. Das alles ist nur ein Schatten des Zukünftigen, der Leib aber ist Christus eigen. Und wenn ihr nun mit Christus den Elementen der Welt gestorben seid, was lasst ihr euch dann Satzungen auferlegen, als lebtet ihr noch in der Welt? Da hat der Verfasser des Kolosserbriefs nochmal eine weitere Unterscheidung getroffen. Denn er fragt, in welchem Zusammenhang gelten die Regeln? Und da müssen wir einen Blick zurückwerfen auf den Zusammenhang, in dem der Kolosserbrief geschrieben wurde. Es war eine junge christliche Gemeinde in der Stadt Kolosse in Kleinasien. Und da gab es wohl Regeln innerhalb der Gemeinschaft, welche alltäglichen Regeln für die junge Christengemeinde gelten sollten. Sollten es jene sein, die aus der jüdischen Tradition kommen? Oder sollten es jene sein, die schon Paulus dargestellt hatte, im neuen Bund mit Christus? Und ganz konkret wurde es beim Gebot der Beschneidung neugeborener Jungen. Ein Junge wird im Judentum innerhalb der ersten Woche beschnitten. Und das ist das äußere Zeichen seiner inneren Zugehörigkeit zum Bund mit Jahwe. Und im Laufe seines Lebens lernt er die Speisevorschriften und die Sabbatregeln und vieles andere beachten. Im Kolosserbrief wird hier genau unterschieden zwischen jenen Regeln aus dem alten Bund, des Alten Testaments, die nur für das Volk Israel galten, und jenen Regeln, die mit Christus neu geschaffen sind und für alle gelten, die sich zu Christus bekennen. Zur Zeit des alten Bundes, das hatte Gültigkeit nur für das Volk Israel, und die Regeln einzuhalten, ist ein Zeichen der jüdischen Frömmigkeit. In der Zeit des neuen Bundes seien diese Regeln für alle anderen jedenfalls überholt durch Christi Gnadenzusage. Die alten Regeln hätten den Schein von Weisheit, Frömmigkeit, Demut, Selbstzüchtigung, aber gehören quasi der Vergangenheit an, seit Christus auferstanden ist und er der Maßstab geworden ist. Und der Verfasser des Kolosserbriefs meint damit, der Weg zu Gott führt nicht mehr über die penible Einhaltung dieser einzelnen Regeln, Speisevorschriften, Sabbatgebote und so weiter, sondern nur durch den Glauben an den auferstandenen Christus. Und er vergleicht das ganz konkret am Bild der Beschneidung aus dem Judentum und der Taufe aus dem Christentum. Es heißt dort, in Christus seid ihr auch beschnitten worden, aber mit einer Beschneidung, die nicht mit Händen geschieht, durch Ablegen des sterblichen Leibes, sondern in der Beschneidung durch Christus. Mit ihm seid ihr begraben worden in der Taufe. Mit ihm seid ihr auch auferweckt durch den Glauben aus der Kraft Gottes, der ihn auferweckt hat von den Toten. Und Gott hat ihn und euch mit ihm lebendig gemacht, die ihr tot wart in den Sünden und in der Unbeschnittenheit eures Fleisches. Er hat den Schuldbrief getilgt, der mit seinen Forderungen gegen uns war, hat ihn aufgehoben und an das Kreuz geheftet. Anders als für das Volk Israel sollen also nach dem Kolosserbrief nicht mehr die äußere Handlung, wie die Beschneidung, gelten, sondern das innere Bekenntnis zum auferstandenen Christus. Wir haben die äußere, symbolische, sakramentale Handlung der Taufe, wenn Wasser auf die Stirn geträufelt wird und das Kreuzeszeichen geschlagen. Aber entscheidend ist der innere Aspekt. Denn da heißt es, mit ihm seid ihr begraben worden in der Taufe, mit ihm seid ihr auch auferweckt durch den Glauben aus der Kraft Gottes. Es ist Christus, der mit seinem Kreuzestod den alten Kreislauf von Sünde, Strafe und Tod durchbrochen hat. Er hat an unserer Stelle die Strafe des Todes an Karfreitag auf sich genommen. Er ist an Ostern auferstanden und hat die Schuld getilgt, die wir Menschen auf uns laden. Kein Mensch ist fehlerlos und kein Mensch hat die absolute Wahrheit. Und wenn Sie, wenn ich, wenn wir alle Fehler machen, im Beruf oder im Alltag, dann tun wir uns und anderen Unrecht. Und das verdient nach den Regeln des alten Bundes und dem Prinzip der Gerechtigkeit Strafe. Unsere Strafe wäre Tod und Verdammnis, so der alte Bund. Doch indem Christus an Ostern an unserer Stelle die Strafe auf sich genommen hat, ist den Regeln der Gerechtigkeit Genüge getan. Nicht wir, sondern er wurde bestraft. Recht bleibt Recht und Unrecht Unrecht. Aber nicht wir als Täter werden und wurden bestraft, sondern Christus als Unschuldiger hat diese Strafe auf uns genommen. Wir sind frei geworden von unserer Schuld durch seine Gnade. Im wahrsten Sinn des Wortes, wir sind entschuldigt. Das ist die neue Hoffnung. Und die gilt mit dem Kolosserbrief für alle Zeit. Ich möchte den Gedankenbogen schließen mit einem kurzen Blick noch auf meinen Beruf. Als Richter, der ich nach weltlichen Gesetzen an einem staatlichen Gericht entscheide, bin ich auch als Mensch immer in der Gefahr, dass ich irren kann. Meine Kollegen und ich, wir geben uns größte Mühe, aber wir haben kein überlegendes Wissen, keine bessere Erkenntnis. Wir lesen die Akten, wir fragen die Beteiligten, wir versuchen zu verstehen, was Sache ist, aber manches bleibt im Ungefähren, vor allem Aspekte, die sich im Ausland abspielen, die wir nicht beweisen oder widerlegen können. Und wir sind nicht gegen Fehler gefeit. Das heißt, wir tragen schwere Verantwortung und ich trage selbst oft schwer daran. Aber dass ich nicht zerbreche, das verdanke ich Christus. Wie es im Predigttext heißt, er hat uns vergeben unsere Sünden und den Schuldbrief getilgt. Das ist kein Freibrief für uns. Wir sollen nicht bewusst sündigen. Aber wir können darauf vertrauen, wenn wir unser Bestes geben und trotzdem irren, dann haben wir immer noch die Gnadenzusage Christi. Gerade weil wir Menschen sind und fehlerhaft, deshalb dürfen wir aus seiner Gnade leben. Wir dürfen uns auf ihn verlassen, nicht auf uns selbst. So sei die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes mit uns allen. Amen.